Schmerz ist ein Gefühl, das jeder kennt. Er kann ganz plötzlich auftreten, wie nach einem Wespenstich. Oder sich über Monate und Jahre hinwegziehen, ohne dass es eine klare Ursache gibt. Anders als bei Licht oder Schall gibt es keine speziellen Sinneszellen für Schmerz. Stattdessen sind es bestimmte Nervenzellen, die Reize wahrnehmen und weiterleiten. Damit ist Schmerz ein ganz besonderer Sinneseindruck. Alarmierend, schützend und manchmal auch quälend und sinnlos. Denn während akuter Schmerz eine wichtige Warnfunktion erfüllt, etwa bei Verletzung, gilt chronischer Schmerz als eigenständige Erkrankung. Besonders herausfordernd wird es, wenn der Schmerz ohne sichtbare körperliche Ursache auftritt. Wie kann die pharmazeutische Forschung hier Linderung verschaffen?
Ein Schmerz, den wir nicht einordnen können, der macht natürlich Angst. So, und Angst kann eben auch wieder so einen Schmerz verstärken. Schmerz und Emotionen, Antrieb, Depressivität, all solche Dinge hängen miteinander zusammen und das eine kann auf das andere einwirken.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Und völlig schmerzbefreit wieder am Start ist mein Co-Host, Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, gehen wir mal direkt dorthin, wo es weh tut. Wie genau entsteht Schmerz?
Wir können das hier vielleicht einfach mal einem Beispiel durchspielen. Können einfach mal annehmen, eine Frau läuft irgendwann im Sommer barfuß über einen Rasen und tritt in eine Glasscherbe.
Ist so. In Berlin jetzt nicht ganz ungewöhnlich.
Das, wenn es mal nur eine Glasscherbe ist. Und natürlich, sie hat Sinneszellen zum Tasten in ihren Füßen. Die spüren natürlich diese Scherbe. Aber es sind auch Nervenzellen da, die das Glas direkt als Schmerzsignal sozusagen empfangen. Und die haben ganz lange Ausläufer und können vom Fuß aus durch das ganze Bein hoch bis hinten ins Kreuz dieses Signal weiterleiten. Und dort, an der Stelle, können sie es übergeben an eine andere Zelle, die im Rückenmark drin ist. Rückenmark ist ja, sind eben diese Nerven, die innerhalb der Wirbel in einem Kanal laufen. Können das übergeben an eine Zelle dort und die hat dann wieder einen langen Ausläufer hoch ins Gehirn, und der leitet dann dieses Signal nochmal weiter. So, im Gehirn übergibt das wieder eine Zelle, die übergibt es vielleicht nochmal an weitere Zellen und dann irgendwann kommt es an der Stelle an, wo es dann als Schmerz tatsächlich empfunden werden kann, wo es also ins Bewusstsein dringt.
Und damit unterscheidet Schmerz sich aber auch von anderen Sinneseindrücken, ich hatte es eingangs erwähnt, wie zum Beispiel Sehen oder Hören.
Genau, es unterscheidet sich dadurch, dass eben bestimmte Nervenzellen das selber erledigen können. Es braucht keine ganz besonderen anderen Sinneszellen, sondern es braucht nur dafür spezialisierte Nervenzellen, die dann selber eben überhaupt dieses Ereignis sozusagen registrieren und daraus ein Signal machen, das eben auf diesem Wege ins Gehirn hinein als Schmerzsignal fungiert. Nun kann man sich vorstellen, dass wenn man einfach so eine Leitung schaltet, dann könnte die ja durch alles Mögliche aktiviert werden. Also sagen wir mal jetzt ein paar Wochen später, der Fuß ist wieder verheilt, die Frau läuft jetzt wieder irgendwo über einen Boden und tritt auf ein welkes Blatt. So, auch das könnte ja sowas auslösen. Das heißt, die Gefahr würde bestehen, dass so ein Signalsystem übersensibel ist oder sich übersensibilisiert auch durch solche richtig heftigeren Ereignisse. Und damit es nicht geschieht, ist noch mehr sozusagen in unserem Nervensystem eingebaut, nämlich sozusagen Begrenzer. Und es gibt beispielsweise im Gehirn Nervenzellen, die dann einen Ausläufer runter haben, runter ins Kreuz, an die Stelle, eben wo in unserem Beispiel eben das Schmerzsignal vom Beinnerv zum Rückenmark übergeben wurde. Und die können da sozusagen dagegen halten. Die können dafür sorgen, dass diese Rückenmarkszelle ziemlich unempfindlich wird, dass die nur noch auf das stärkste Signal vom Beinnerv her reagiert und auf schwächere Signale nicht. Und damit hat man eben eine Möglichkeit, so eine Balance zu schaffen. Starke Signale, starke Schmerzsignale, ja, die werden weitergeleitet. Schwächere Signale eben werden nicht weitergeleitet. Und sowas gibt's dann auch nochmal im Gehirn. Auch da gibt es Zellen, die eben dafür sorgen können, an all diesen Stellen, wo so ein Signal weitergegeben werden könnte, dass es eben nicht weitergegeben wird, dass es stecken bleibt.
Es zeigt ja auch, dass es wirklich auch eine Warnfunktion des Körpers ist, ne? Glasscherbe, Fuß verletzt, Achtung, Schmerz, ne?
Genau. Also der Schmerz kommt dann sozusagen im richtigen Moment. Das Bemerkenswerte ist sogar, dass natürlich man reflexhaft den Fuß dann zurückzieht, noch bevor der Schmerz eigentlich im Bewusstsein richtig angekommen ist. Auch das geht natürlich mit Nervenverschaltungen, die dann schon im Rückenmark sind. Aber es hört eben wieder auf und damit hat der Schmerz seinen Zweck erfüllt und ist dann wieder weg.
Nun gibt's aber auch genau das Gegenteil, nämlich dass bestimmte Vorgänge im Körper stattfinden, die Schmerzsignale verstärken. Entzündung zum Beispiel. Wie kommt's dazu?
Also man sieht daran, dass eben diese Signalkette, die ich gerade beschrieben habe, von Nervenzellen überhaupt nicht isoliert ist, sondern dass da eben sozusagen von der Seite auch immer noch andere Nervenzellen einwirken können und eben auch Substanzen aus der Umgebung da auf diese Zellen einwirken können. Und leider gehören Entzündungen zu den Vorgängen im Körper, bei denen entsprechende Substanzen auch gebildet werden, die dann eben auf solche Nervenzellen einwirken können und sie sensibler machen.
Sie hatten ja gerade schon beschrieben, dass es auch Begrenzer gibt, auch vom Gehirn aus sozusagen da eine Sperre eingebaut wird. Achtung, ne, Schmerz, den müssen wir jetzt nicht überinterpretieren, sondern der ist irgendwann vorbei. Welche Rolle spielt denn die Psyche bei der Wahrnehmung von Schmerzen? Also gerade das Gehirn scheint da ja eine wichtige Funktion zu haben.
In der Tat. Und Schmerz ist ja, das weiß jeder, ist ja nicht einfach etwas, was man zur Kenntnis nimmt, wie man vielleicht zur Kenntnis nimmt, dass irgendwo eine Lampe eine gelbe Farbe hat oder irgendein Ton summend ist oder so und es ist einem herzlich egal, ist halt gerade mal so. Schmerz hat immer eine emotionale Bewertung. Und man sieht eben, dass da, wo die Schmerzsignale ankommen im Gehirn, das weiter verschaltet ist zu einer Reihe von Gehirnzentren, die eben emotionale Bewertungen machen. So, und da wirkt das eine auch auf das andere. Das heißt, so ein Schmerz wird bewertet. Kann sich vorstellen, man wacht eines Morgens auf und hat so, fühlt Gliederschmerzen. So, dann sagt man sich, naja, ich habe ja gestern auch ein ziemlich intensives Fußballspiel gespielt. Jetzt habe ich also ordentlich Muskelkater, aber war doch ein tolles Spiel. So,
und dann vergisst man den Schmerz auch gar
nicht. Dann ist der Schmerz zwar da, aber man nimmt ihn nicht so wichtig und er fühlt sich auch nicht so stark an. Andere Situation, sagen wir, wacht eines Morgens auf, man fühlt auch sowas und sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war doch gestern zu Hause ganz friedlich, ich habe mich wenig bewegt, ich bin nirgendwo angestoßen, nix. Warum habe ich das jetzt? So, und dann kommt nämlich noch was mit ins Spiel. Ein Schmerz, den wir nicht einordnen können, der macht natürlich Angst. So, und Angst kann eben auch wieder so einen Schmerz verstärken. Das heißt, was man da eben rausnehmen kann, ist, Schmerz und Emotionen, Antrieb, Depressivität, all solche Dinge hängen miteinander zusammen und das eine kann auf das andere einwirken, kann man aber positiv dazu verwenden, um gegen einen Schmerz natürlich auch dadurch anzukämpfen, dass man lernt, ihn anders zu bewerten.
Heißt es denn auch, dass man trainieren kann, Schmerzen zu unterdrücken, also durch Meditation zum Beispiel, durch psychische Übung?
Also da ist sicherlich nicht jeder Mensch gleich gebaut. Grundsätzlich ist es so, dass eben, wenn es um chronische Schmerzen geht, also Schmerzen, die eben ihren Zweck verloren haben und einfach da sind und Menschen belasten, dass dann eine Schmerztherapie umfassend sein muss. Das heißt, es stehen, können wir auch gleich noch drüber reden, eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung, die Schmerzen lindern können oder auch unterdrücken, je nachdem, was es ist und so weiter. Ein Schmerztherapeut wird dann eben auch in den Blick nehmen, wie kann er diesem Menschen helfen, Dinge zu lernen, mit denen er diesen Schmerz herunterdimmen kann. Und das sind die Menschen verschieden. Für manche kann es Sport sein, für manche kann es Meditation sein. Das kann eben, ich sag mal, lernen, sich konsequent abzulenken auf die eine oder andere Weise sein. Vielleicht für manche einfach Entspannungsdinge wie auch Sauna gehen oder so. Und all das kann beitragen. Und das sinnvoll zusammenzuführen, dann eben mit Medikamenten gegebenenfalls und eben mit diesen anderen Dingen, das kann eine gute, wirksame Therapie gegen chronische Schmerzen sein.
Bleiben wir mal hier bei dem Thema noch, chronische Schmerzen. Wir hatten ja gesagt, ja, der akute Schmerz, der ist eine sinnvolle Körperfunktion. Man merkt, wenn man sich schneidet, ne, oder einen Finger verbrennt, aber diese Schutzfunktion, die wird ja nicht immer erfüllt. Bei chronischen Schmerzen, die sind einfach da, immer wieder, immer regelmäßiger.
Es gibt eben auch Schmerzen, wo man überhaupt keine körperliche Ursache identifizieren kann. Schmerzen, die man dann neuropathische Schmerzen nennt. Das heißt, da haben sich offensichtlich Nervenzellen so unselig verschaltet, dass sie eben selber einen Schmerz erzeugen können, ohne dass es ein äußeres Signal durch ein krankes oder entzündetes Organ oder eine Glasscherbe braucht.
Sprechen wir mal über die Therapien. Welche Arten von Schmerzmitteln kommen dann in der Praxis häufig zum Einsatz?
Also es gibt grundsätzlich, sage ich mal, drei Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, um in so ein Schmerzsignalsystem einzugreifen. Das eine ist natürlich Schmerzursache beseitigen. Also wenn ich eine Entzündung sozusagen ausheilen kann, dann kommen von da aus keine Schmerzsignale mehr. Oder es gibt Schmerzen eben, wenn Organe krampfen, also meinetwegen Darmkrämpfe oder sowas. Wenn ich diese Krämpfe lösen kann, dann kann ich damit natürlich auch das Signal für diesen Schmerz wegnehmen.
So. Das heißt, man setzt beim Medikament gar nicht beim Schmerz an, sondern bei der Ursache.
Man setzt bei der Ursache an, so genau. Und wenn man jetzt also so sich einige der Schmerzmittel anguckt, also ASS, das Wirkstoff von vielen Schmerzmitteln, oder Ibuprofen, ist ja auch sehr weit verbreitet, Diclofenac, die wirken vor allen Dingen antientzündlich. Und können also auf die Weise da was erreichen. Dann werden eben bestimmte Sachen da durch die Entzündung nicht mehr ausgeschüttet, wirken nicht mehr auf die Nerven ein, dann ist gut. Dann kann man natürlich im Prinzip auch die schmerzbildenden Nervenzellen selber irgendwie dämpfen. Das kennt man so von den Lokalanästhetika, meinetwegen beim Zahnarzt, so, wenn er einem eine Spritze gibt oder so, dann werden eben diese Nervenzellen, die jetzt Schmerzsignale aussenden könnten, die werden eben ruhig gestellt, sag ich mal. So, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man diese Nervenzellen unterstützt, die eben hemmend wirken können, die eben eingreifen können in diese Signalübertragungsstellen und sagen können, Nervenzelle, ignoriere jetzt bitte, was du von den anderen Nervenzellen da als Signal bekommst. So, und es gibt verschiedene Klassen von Medikamenten, die auf diese Weise einwirken, aber die Opioide sind eben auch, die wirken auf genau diese Weise. Die verstärken eben die Blockierwirkung von den Nervenzellen, die eben dafür da sind, da als Begrenzer zu wirken.
Kann man sagen, welche Wirkweise, welcher Ansatz besonders effektiv ist?
Also Schmerz ist nicht gleich Schmerz und insofern kennt jeder aus eigener Erfahrung, es gibt bestimmte Schmerzen, die man vielleicht mit bestimmten gängigen Schmerzmittel gut bekämpfen kann.
Also kennt man, ne, bei Kopfschmerzen würde man einfach eine ASS nehmen?
Ja, genau, oder eine Ibuprofen und das wirkt bei den meisten so und dann haben sie irgendwann mal eine andere Art von Schmerz und versuchen es auch mit so einer Tablette. Und es wirkt nicht. So. Also insofern gibt's nicht einfach besser und schlechter, sondern passt auf diesen Schmerz oder passt nicht da drauf. Es gibt von der WHO aus so ein Stufenschema, wo sie eben grob einteilen nach Wirkstärke. Aber auch da muss man eben sagen, das ist jetzt im Grunde sehr, sehr einfach gestrickt. Die Lage ist komplizierter. Es geht eben immer auch nicht nur darum, wie stark wirkt das gegen Schmerzen, sondern wirkt das auch gegen diese Art von Schmerzen. So. Das Stufenschema hat eben zunächst mal Nicht-Opioide, die man einsetzen kann und dann wären es eben die schwächer wirksamen Opioide und die Stufe 3, die hohe Stufe für insbesondere eben sehr starke chronische Schmerzen oder sehr, sehr starke Schmerzen nach Operationen und da sind es dann die stark wirksamen Opioide.
Das heißt also, die Opioide, die sind gerade bei starken Schmerzen schon eher das Mittel der Wahl, Nachteil ist, die machen stark abhängig.
Genau, also nicht automatisch und immer und bei jedem, aber das Risiko ist hoch und gerade bei den stark wirksamen ist das Risiko besonders hoch, dass es zu so einer Abhängigkeit kommt. Und das liegt eben daran, dass eben genau da, wo die Schmerzverarbeitung im Gehirn geschieht, eben diese engen Verschaltungen da sind zu emotionalen Zentren, auch zum Belohnungszentrum beispielsweise. Und wenn Sie eben so ein Opioid einsetzen, dann kann das auch dieses Belohnungszentrum kitzeln und das damit eben eine Kette von Ereignissen auslösen, die eben zu dieser Abhängigkeit kommen, dass dann das Gehirn sozusagen dieses Opioid wieder und wieder will. Und deswegen ist der Einsatz von Opioiden eben ambivalent. Aber in bestimmten Situationen gibt es bisher nichts anderes, was man eben wirklich da medikamentös einsetzen kann. Aber daran will man ja gerade arbeiten.
Das ist genau der Punkt, ne? Daran will man arbeiten und daran wird auch gearbeitet. Es sind seit Mitte der 2000er Jahre nur wenige neue Schmerzmedikamente auf den Markt gekommen, aber wahrscheinlich auch durch die Opioidkrise in den USA hat man sich gesagt, naja, es braucht dringend neue Medikamente gegen mittelstarke und starke Schmerzen, die auch eine geringere Bedrohung sind, abhängig zu machen. Welche innovativen Ansätze werden denn erforscht, um genau diese mittleren und starken Schmerzen gezielter zu behandeln?
Es wurde sehr intensiv gesucht, wo kann man denn noch ansetzen? Und vieles, was man da so als erstes im Sinn hatte, waren eigentlich gute Ideen, wie man eben die im Schmerzsystem aktiven Nervenzellen beeinflussen kann. Aber das hätte auch noch alles mögliche andere mit beeinflusst. Die richtig schwierige Aufgabe ist also, etwas zu finden, was bei diesen im Schmerzsystem aktiven Nervenzellen vorhanden ist, was man beeinflussen kann und was bei möglichst sonst keinen anderen Zellen vorhanden ist. Man hat natürlich auch versucht, sich die Opioide selber nochmal vorzunehmen und gesagt, kann ich an denen was verändern, sodass ich die schmerzstillende Wirkung behalte, aber eben dieses Suchtpotenzial nicht mehr habe. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man, es ist nicht einfach nur genau ein Typ Moleküle, auf die diese Opioide einwirken, sondern verschiedene Nervenzellen haben da durchaus etwas verschiedene Moleküle, die mit diesen Opioiden reagieren können. Die einen nennt man dann also Mu und die anderen nennt man Kappa und so weiter. Und man hat dran gearbeitet und erprobt das auch gerade, Opioide einzusetzen, die eben dann meinetwegen nur noch bei Kappa aktiv sind und nicht bei Mu-Molekülen.
Das heißt also, man nimmt so das Gute der Opioide und verschiebt dann aber, ich stelle es mir mal so bildlich vor, auf Molekülebene so hin und her, dass eben genau diese Abhängigkeit nicht mehr eintritt.
Ja, und dazu muss man eben noch eine weitere Sache machen. Nicht nur, dass man also sie noch selektiver macht, dass er also nur noch genau bei diesen Kappa-Rezeptoren, wie die dann heißen, ansetzen, sondern auch, dass sie gar nicht mehr ins Gehirn kommen oder fast nicht mehr. So, das hat man grundsätzlich gelöst, aber man muss jetzt erproben, ob diese so geschaffenen neuen Wirkstoffe eben auch wirklich noch die nötige schmerzstillende Wirkung haben und ob man nicht auf neue und andersartige Nebenwirkungen trifft, die man auch nicht haben will. Also das ist in Erprobung nicht süchtig machende Opioide. Aber man hat auch noch mal ganz andere Stellen gefunden, an denen man was machen kann. Man hat beispielsweise festgestellt, alle Nervenzellen erstmal haben grundsätzlich Natriumkanäle. Das hat was damit zu tun, wie Nervenzellen ganz grundsätzlich funktionieren. Die müssen ja elektrische Signale da leiten. Und da spielen nun verschiedene Ionen eine Rolle, eben einfach gelöste Stoffe, die eben in den Nervenzellen sind und drumherum. Man kann jetzt mal ganz, ganz grob sagen, alle Zellen des menschlichen Körpers sind sozusagen in eine Salzlösung gebadet. Da ist nicht nur Salz drin, aber da ist eben Natriumchlorid drin, eben das ganz gewöhnliche Kochsalz, schön aufgelöst. Das heißt, da schwimmen Natriumionen und da schwimmen Chloridionen herum. So, und im Innern dieser Zellen gibt es nicht so viel Natrium, nicht so viel Chlorid. So, und bei allen Nervenzellen geht so ein elektrisches Signal damit los, dass sie an bestimmten Stellen kleine Kanäle öffnen und dann doch mal Natriumionen reinlassen. Und das startet sozusagen da so ein Signal, das dann eine Zelle entlang gehen kann. Also Natriumkanäle, potenzielle Stelle, um eine Zelle am Arbeiten zu hindern. Und glücklicherweise sind diese Natriumkanäle nicht bei allen Nervenzellen gleich. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, es gibt viele kleine Unterschiede. Und dann gibt es eben einen Kanaltyp, den man gefunden hat, der NAV1.8 heißt. Und den findet man fast nur bei mit der Schmerzleitung befassten Nervenzellen. Das heißt, wenn man es schafft, einen Stoff zu entwickeln, der diesen Kanal verstopft, sozusagen, aber nicht NAV1.7 und nicht NAV1.9, dann hat man etwas, was sehr gezielt solche mit Schmerz befassten Nervenzellen runterdämpfen kann.
Also einfach, weil, wenn dieser Kanal verstopft ist, der Schmerz gar nicht erst entsteht. Also er geht dann praktisch gar nicht erst los.
Kann die Nervenzelle überhaupt nicht mehr arbeiten. Also ich meine, sie lebt weiter, aber sie kann eben keine elektrischen Signale produzieren. Und das ist ja das, was der Job einer Nervenzelle ist. So. Und da sind eine ganze Reihe von Unternehmen dran. Und ein Unternehmen hat es tatsächlich schon geschafft, so einen Wirkstoff erfolgreich durch die klinischen Studien zu bringen und in den USA auch schon eine Zulassung zu erwirken. Ein Stoff, der laut Studienergebnissen eine vergleichsweise starke Wirkung hat im Schmerzdämpfen und bisher keine Anzeichen macht, irgendwie süchtig zu machen. So, aber wie gesagt, es sind noch eine Reihe weitere Firmen auch auf dieser Spur. Also da könnte einiges kommen in der Zukunft.
Einen interessanten Ansatz fand ich auch, Schmerzmittel aus einem Naturstoff herzustellen, nämlich aus einem Wolfsmilchgewächs. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Das ist ein Stoff aus einer Wolfsmilch, sieht aus wie ein Kaktus, ist aber keiner. Ist die magrepinische Säulenwolfsmilch. Wenn man also jetzt hier so einen steil aufragenden Sukkulenten vor Augen hat, dann ist man eigentlich ziemlich richtig. Ist so in Nordafrika und der hat in seinem Innern so eine Flüssigkeit. Wenn man die rausholt, dann findet man da drin einen Stoff, der Resinifera Toxin genannt wird. Die Pflanze eben Euphorbia resinifera heißt. Und das ist tatsächlich das Schärfste, was diese Welt kennt. Es also ist ein
schärfer
Stoff,
als Chili noch, oder?
Der noch schärfer als Chili ist, 500 bis 1000 Mal schärfer. Das heißt, man muss ihn noch 500 Mal oder 1000 Mal fach verdünnen, damit man bei einer vergleichbaren Schärfe ankommt, wie eben die Chili-Schärfe es ist.
Also zum Essen ist das nichts, aber gegen Schmerz hilft es dann wohl.
Also es gibt tatsächlich Leute, die das mal getestet haben, natürlich ultra, ultra, ultra verdünnt, ob sie das aus, also manche Menschen testen alles, scheint mir nicht so die beste Idee zu sein. Aber ja, eben es verursacht ein starkes Schärfeempfinden. Und dieser Stoff verursacht dieses Schärfeempfinden dadurch, dass er eben auf Schmerznervenzellen einwirkt. Letztlich gibt es da auch wieder ein ganz bestimmtes Molekül, wenn das in diese Nervenzellen mit eingebaut ist. Da setzt er an und verursacht eine so starke Wirkung, dass er also in niedriger Dosierung dafür sorgen kann, dass diese Nervenzellen erstmal ziemlich gedämpft sind in ihrer Arbeit, vielleicht auch so einige Ausläufer zurückziehen, also ihre Ausläufer verkleinern. Und wenn man es höher dosiert, werden diese Nervenzellen dadurch abgetötet. Nervenzellen links und rechts davon, die diese eine spezielle Molekül nicht haben, erwischt es nicht, aber Nervenzellen, die eben dieses Molekül, das heißt TRPV1, okay, die das haben, die könnte man damit also sogar abtöten. So. Und man hat einiges schon im Laufe der Geschichte der Pharmazie damit versucht, so bei Herz-Kreislauf-Krankheiten und so, ob das da vielleicht irgendwie geeignet sein könnte, war es aber nicht. Aber eine Anwendung ist jetzt also seit längerem erprobt worden und ist jetzt also im letzten Erprobungsstadium angekommen. Und das ist, damit Arthrose-Schmerz zu behandeln, natürlich mit einer sehr niedrigen Dosierung, die dann tatsächlich ins Knie gespritzt wird und dort eben veranlasst, dass die schmerzempfindenden Nervenzellen runtergedimmt werden, auch eben ihre Ausläufer ein Stück weit zurückziehen. Und eine Anwendung alle halbe Jahr ist wahrscheinlich ausreichend, um dann diesen Arthrose-Schmerz niederzuhalten.
Aber jetzt so ein ultrascharfes Zeug ins Knie gespritzt zu bekommen, das klingt jetzt auch nicht so angenehm, oder?
Also die eigentliche Behandlung, also der Moment sozusagen, wo das gespritzt wird, ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Ich stelle mir vor, wahrscheinlich eine Narkose, muss dann seine Wirkung entfalten. Und dann aber eben ist sozusagen der bleibende Effekt ist, dass eben Nervenzellen da im Knie, die für die Schmerzempfindung verantwortlich sind, nachhaltig runtergedimmt sind.
Steht das denn schon kurz vor der Anwendung? Das klang so, als sei das schon versucht worden.
Ja, also es ist erprobt worden, wirklich durch die ganze Reihe der Erprobungsphasen hindurch. Und es ist jetzt in der letzten großen Erprobungsphase, in der man es eben mit vielen Patientinnen und Patienten erprobt. Wenn sich's da weiterhin bewährt, dann hätte die Firma, oder es sind zwei Firmen, die sich da engagieren, die Möglichkeit, dann eine Zulassung einzureichen.
Das heißt, das klingt schon recht fortgeschritten, könnte also auf zumindest absehbare Zeit zugelassen werden. Die anderen Ansätze, von denen Sie heute erzählt und berichtet haben, da ist es aber noch nicht so weit, oder? Da ist man ja noch in der Grundlagenforschung.
Also es gibt noch viele weitere Ansätze, die es immerhin auch schon in die Erprobung geschafft haben. Also ich habe mal eine Datenbank aufgerufen und sehe, dass allein im Moment 44 Projekte laufen für neue Schmerzmittel, die bereits die letzte Erprobungsphase erreicht haben. So. Und dann gibt es noch viel mehr, die eben jetzt so in der davorstehenden Erprobungsphase sind, wo eben solche neuen Wirkstoffe erstmals mit Patientinnen und Patienten ausgetestet werden. Und es sind die unterschiedlichsten Moleküle, meistens eben an den Nervenzellen selbst, auf die diese neuen Wirkstoffe einwirken. Und man muss eben jetzt sehen, wie gut sind die und für welche Schmerzart sind die geeignet und natürlich auch, welche Nebenwirkungen handelt man sich damit ein. Aber man sieht einfach, dass hier nach vielen, vielen Jahren, wo das ein ziemliches Brachland war für die Pharmaforschung, nur einige Firmen was für Migräne getan haben, da hat sich viel getan. Einige wenige Firmen für allerstärkste Schmerzen nochmal neue Schmerzmittel entwickelt haben, sehr Spezialmittel, die dann zum Teil eben im Rückenmarkskanal gespritzt werden müssen oder so. Und dazwischen war eigentlich nicht viel Forschung. Aber jetzt eben nach einigen Jahren der neuen intensiven Befassung mit diesem ganzen Gebiet können eben wirklich zahlreiche Firmen sagen, wir haben was, was wir jetzt wirklich schon mit Patientinnen und Patienten erproben können. Und ich sag mal, die Chancen stehen gut, dass wir nicht alle 44 Projekte jetzt Erfolg vermelden können am Ende. Aber wir werden doch wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von neuen Schmerzmitteln sehen, die dann für die eine oder andere Anwendung auf den Markt kommen.
Den Betroffenen macht das wahrscheinlich erstmal Mut, das zu hören. Aber ein paar Jahre, das ist auch eine ganz schön lange Zeit. Wer heute schon unter Schmerzen leidet, unter chronischen Schmerzen, was können Betroffene tun, um damit schon jetzt besser umzugehen?
Also ich denke, es ist in jedem Falle, man ist gut beraten, da Ärzte und Ärztinnen aufzusuchen, die eben eine besondere Ausbildung haben, auch in der Schmerztherapie, die einfach wissen, auf welche Weisen man mit Schmerz umgehen kann, die eben, ich sag mal, das Repertoire von medikamentösen Schmerzmitteln gut im Blick haben, die aber eben auch noch andere Sachen kennen. Was wir bisher jetzt heute noch gar nicht angesprochen haben, aber auch da gibt's noch weiteres, außer eben auch diesen, ich sag mal, psychologischen Interventionen. Es gibt also Möglichkeiten, zum Beispiel bestimmte elektrische Impulse auf bestimmte Stellen zu applizieren, die dann eben auch wieder in diese Schmerzleitung mit eingreifen können und so weiter. Also da, wo man wirklich die Schmerztherapie umfassend betrachtet und kennt und das ganze Repertoire im Blick hat, Da sind Menschen mit chronischen Schmerzen, die eben sich auf eine einfache Weise nicht haben dämpfen lassen, gut aufgehoben.
Also mit Schmerzen zum Fachmann, zu Fachleuten. Neue Medikamente sind aber in der Entwicklung. Das war die gute Nachricht, die wir heute gehört haben im Podcast Microscope mit Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher beim VfA. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Neues aus der Pharmaforschung finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unser Format Makroskop liefert wirtschaftspolitische Hintergründe aus Forschung und Industrie. Das übrigens bald in zwei Formaten, Makroskop die Langstrecke mit Vertiefung aus der Wirtschaftspolitik und der Kurzstrecke Makroskop Shorts mit aktuellen Entwicklungen aus der Wirtschaft in nur 15 Minuten. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.